Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Rassismus bieten einen fruchtbaren Boden für jene, die Rassismus einsetzen, um daraus politisches Kapital zu ziehen. Es ist nicht so, dass aus ökonomischen Krisen automatisch der Rassismus gestärkt hervorgeht. Es braucht dafür Menschen, die ihn einsetzen.
Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Der Tod des Afroamerikaners George Floyd und die nachfolgende Bewegung Black Lives Matter haben zahlreiche Nachdenkprozesse in Gang gebracht. Wie stark ist Rassismus verbreitet, auch in Österreich vorhanden? Welche Symbole, Logos oder Statuen? Welche Worte sind nicht mehr zeitgemäß? Wo und wohinter versteckt sich Rassismus? Um diese und andere Fragen zu klären, habe ich das folgende Interview mit Dr. Benjamin Opratko geführt. Er ist Rassismusforscher und Politikwissenschaftler, Lektor am Institut für Politikwissenschaften der Universität in Wien. Dr. Opratko arbeitet an internationalen Forschungsprojekten. Zunächst erklärt er uns, was konkret unter Rassismus zu verstehen ist.
Im Kern kann man sagen, ist der Rassismus die Behauptung unterschiedlicher Grade des Menschseins, wenn man das historisch nachverfolgt. Ein weit verbreiteter Irrtum aus meiner Sicht ist, dass man Rassismus darauf reduziert, er wäre ein individuelles Vorurteil oder etwas Bösartiges oder Dummes, was einzelne Menschen machen. Tatsächlich gehen wir davon aus, dass es sich bei Rassismus um so etwas wie eine gesellschaftliche Struktur handelt. Ein soziales Verhältnis, das Gesellschaften durchzieht und das mehr ist als nur die Summe individueller Vorurteile. Wenn wir es uns sozusagen formal ansehen, wie Rassismus strukturiert ist, dann finden wir eigentlich immer zunächst so etwas, was man Dichotomisierung nennt, also die Behauptung, es gibt ein klar abgrenzbares Wir und ein klar abgrenzbares Sie, also das Fremdmachen von einzelnen Gruppen von Menschen. Dann zweitens die Zuschreibung wesenhafter Eigenschaften an diese andere Gruppe, die sind so und so, und zwar weil sie die sind, die sie sind. Und drittens passiert das im Namen einer höheren Ordnung. Also es ist nicht nur meine persönliche Präferenz oder meine persönliche Abneigung, sondern ich behaupte, dass diese Eigenschaften, die dieser Gruppe angeblich zu eigen wären, natürliche Eigenschaften wären. Also im Namen der Natur oder der Biologie wird dann gesprochen. Oder es wird theologisch begründet. Historisch war das häufig so, dass man dann andere als Gottlose oder als Verworfene bezeichnet hat. Oder was wir heute am häufigsten finden, man spricht im Namen der Kultur. Also man sagt, diese Gruppe hätte eben eine bestimmte Kultur und deswegen würden sie sich so und so verhalten und auf dieser Grundlage wird dann diskriminiert, ausgebeutet, ausgegrenzt. Wobei natürlich die Effekte von Rassismus dann sehr vielfältig sind und die reichen vom brutalsten, von der physischen Auslöschung, der physischen Gewalt, über verschiedene Mechanismen der Diskriminierung, der Ausgrenzung am Arbeitsmarkt, in der Schule, im Umgang der Polizei zum Beispiel, aber auch bis hin zu alltäglichen Gesten des Fremdmachens, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht besonders böse oder gewaltvoll erscheinen, aber die immer wieder gestellte Frage, woher kommst du eigentlich wirklich, an bestimmte Menschen, auch innerhalb unserer Gesellschaft, wäre ein Beispiel für so eine alltägliche Geste des Fremdmachens, die natürlich auch viel mit Rassismus zu tun hat, auch wenn sie vielleicht gar nicht böse oder absichtlich rassistisch gemeint ist.
Sie haben vorher von Eigenschaften gesprochen, die den Menschen zugeschrieben werden. Das sind ja dann auch körperliche Eigenschaften. Also die sehen dann so aus und deswegen sind sie.
Das können körperliche Eigenschaften sein. In der langen Geschichte des Rassismus war es häufig so, dass man die negativen moralischen oder geistigen Eigenschaften, also man hat dann die anderen für moralisch unterlegen, für intellektuell oder geistig unterlegen gehalten oder man hat behauptet, sie würden frühere Stufen der Menschheitsentwicklung verkörpern und man hat diese moralischen oder geistigen oder intellektuellen Defizite, vorgebliche Defizite, dann den Menschen auf den Leib geschneidert. Man hat behauptet, dass körperliche Unterschiede diese Defizite markieren würden. Also als könnte man vom Aussehen eines Menschen ableiten, dass er eben auf diese Weise minderwertig oder auch gefährlich wäre.
Herr Dr. Obratko, ich habe zwei Erklärungen für Rassismus gefunden. Zum einen hat es geheißen, Rassismus sei ein Phänomen der Kolonialzeit mit der Versklavung vor allem von Afroamerikanern, aber auch von Menschen aus Indien. Oder Rassismus sei erst im 20. Jahrhundert mit der Vermessung der Menschen, da gab es dann ja die Rassenlehre, dann sei Rassismus erst aufgekommen. Was meinen Sie?
Ich bin der Überzeugung, dass die Geschichte des Rassismus weiter zurückreicht als das. Es ist in der Rassismusforschung durchaus umstritten, wann man den genauen Zeitpunkt annimmt, wo man dann von Rassismus im eigentlichen Sinne sprechen kann. Es ist aber sicherlich so, dass wir mit der Institution des transatlantischen Sklavenhandels eine Explosion des Rassendenkens beobachten können historisch. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Versklavung, millionenfache Versklavung von vor allem Menschen aus Afrika zusammenfällt mit der Entwicklung der Aufklärung in Europa, mit den bürgerlichen Revolutionen, mit der amerikanischen, mit der französischen Revolution und mit der Idee der allgemeinen Menschenrechte, der Idee von Freiheit und Gleichheit. Das war schwer miteinander vereinbar. Die Behauptung, dass alle Menschen gleich an Rechten sind und die Tatsache, dass weite Teile der Menschheit versklavt und kolonialisiert wurden. Der Rassismus ist deswegen in dieser Epoche so besonders wirkmächtig geworden, ist in dieser Epoche auch mit besonderer Hingabe weiterentwickelt worden, formalisiert worden, weil er eine Möglichkeit geboten hat, diese beiden Dinge irgendwie in Einklang zu bringen miteinander. Also wenn der Rassismus, wie ich vorhin gesagt habe, behauptet, dass es unterschiedliche Grade des Menschseins gibt, dann ist das eine Grundlage, um ihnen, um bestimmten Menschen die Menschenrechte vorzuenthalten, was man ja praktisch bereits getan hat.
Es musste ja auch das Christentum mit der Versklavung irgendwie in Einklang gebracht werden, weil wenn man nach den 10 Geboten gelebt hätte damals, dann hätte man ja wohl keine Menschen als Besitztum begreifen können.
Richtig. Und die Rolle des Christentums in der Entwicklung des Rassismus ist auch deswegen interessant, weil sie auch auf die Vorgeschichte des modernen Rassismus verweist. Auch in ihrer Widersprüchlichkeit. Ich gebe Ihnen ein historisches Beispiel. Mitte des 16. Jahrhunderts diskutierte man in Spanien darüber, was man eigentlich mit den indigenen Menschen in den Amerikas nach 1492, also nach der sogenannten Entdeckung Amerikas, was man mit diesen indigenen Menschen eigentlich machen sollte und dürfte. Darf man sie versklaven oder sollte man sie nur zum Christentum bekehren? Der sogenannte Disput von Valladolid, der dann über Jahre ausgetragen wurde von eminenten theologischen Größen, hat diese Frage erörtert, hat sich die Frage gestellt, handelt es sich dabei eigentlich um Menschen, die nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind? Dann dürfte man sie auch nicht versklaven. Oder handelt es sich um von Natur aus Minderwertige, wie die andere Position angenommen hat, dann wäre es auch unter christlichen Gesichtspunkten rechtens, das zu tun. Man kann das nachvollziehen, diesen sogenannten Disput von Valladolid und wie da auf unterschiedliche historische Erklärungs- oder Argumentationsmuster zurückgegriffen wurde. Man hat sich auf Aristoteles bezogen und dessen Legitimierung der antiken Sklaverei. Man hat eben unterschiedliche theologische, christliche, biblische Argumentationsfiguren eingesetzt. Aber das zeigt eben, wie sich da unterschiedliche historische Stränge immer wieder in der Entwicklung des Rassismus miteinander verknoten.
Welche Geisteshaltung hat denn die Förderer, die Erfinder des Rassismus dazu bewogen, sich anderen überlegen zu fühlen? Waren das rein auch wirtschaftliche Überlegungen? Wer Sklaven hält, der hat natürlich ganz, ganz billige Arbeitskräfte. Oder hat man sich da auch etwas zurechtgeschustert, ein Konstrukt? Weiß ist überlegen beispielsweise.
Naja, also wir haben beides. Was festzuhalten ist, ist, dass der moderne Rassismus nicht entsteht aus so einer Art spontanen Vorurteilsbildung im einfachen Volk. Der moderne Rassismus entsteht einerseits aus dem Bewusstsein jener, die ökonomisch profitiert haben von der Sklaverei, vom Sklavenhandel und die dadurch eine Rechtfertigung ihres eigenen Tuns gezogen haben. Der Rassismus als ein umfassendes, wissenschaftlich begründetes Wissensfeld wird aber entwickelt von Leuten, die damit zumindest nicht unmittelbar zu tun haben. Die wird von den damaligen europäischen Geistesgrößen entwickelt. Der Rassismus wird von großen europäischen Denkern wie Linnaeus, wie Blumenbach, wie auch Immanuel Kant entwickelt, eben weil es ihnen die Möglichkeit bietet, ein modernes Weltbild in Einklang zu bringen mit der Tatsache der Kolonisierung und der Sklaverei. Das Verhältnis zwischen Rassismus und der ökonomischen Institution der Sklaverei ist auch in der Forschung, auch in der historischen Forschung, weiterhin ein wenig umstritten. Also die Frage ist ein bisschen eine Henne-Ei-Frage. Was gab es zuerst? Gab es den Rassismus, der dazu geführt hat, dass schwarze Menschen versklavt wurden? Oder gab es die ökonomisch motivierte Versklavung schwarzer Menschen und im Nachhinein die Rechtfertigung durch den modernen Rassismus? Unabhängig davon, wie man das jetzt als Kausalbeziehung bewertet, ist jedenfalls festzuhalten, dass das eine ohne das andere offenbar nicht auftauchen kann. Also die ökonomische Institution der Sklaverei, die ja nicht nur einzelne Sklavenhalter betrifft, sondern eine ganze frühe, fast globale Ökonomie begründet hat mit dem transatlantischen Dreieckshandel, die hätte es in dieser Form nicht geben können ohne die Ausbildung des modernen Rassismus.
Transatlantischer Dreieckshandel, das müssen wir kurz erklären. Das ist also Sklaven von Afrika nach Amerika zu bringen und dort Zuckerrohr anbauen zu lassen und Molasse und Rum, glaube ich, zurückzuführen nach Europa.
Genau, also der transatlantische sogenannte Dreieckshandel bestand darin, dass europäische Schiffe nach Ostafrika gefahren sind, dort versklavte Menschen aufgeladen haben, diese Menschen in die Amerikas, also nach Nordamerika und in die Karibik verschifft haben, wo ein Großteil von ihnen oder ein nicht unbedeutender Teil von ihnen bereits verstorben ist, die Sklaven nach Amerika gebracht wurden, die dort auf den Feldern Rohstoffe angebaut haben als Sklaven, also Baumwolle, Zuckerrohr, Tabak. Und dann haben diese Schiffe im Dreieckshandel eben diese Rohstoffe nach Europa gebracht, wo sie dann weiterverarbeitet wurden. Also die Baumwolle, die dann im früh industrialisierten Großbritannien in den Textilfabriken gewoben wurde beispielsweise. Man kann sagen, an der Wiege des modernen Industriekapitalismus steht der Sklavenhandel. Es war kein Nebenschauplatz, sondern es war konstitutiv für die Entwicklung des Kapitalismus.
Fokus, meine Heimuniversität.
Es kam ja dann zum Krieg Nordstaaten gegen Südstaaten. Die Sklaverei wurde beendet. War eigentlich das der ausschlaggebende Grund, dass die Industrialisierung vorangetrieben worden ist, dass man die Sklaven nicht mehr so gebraucht hat? Oder hat sich da auch sozusagen im Geiste was verändert, dass die Menschen doch, ich sage es jetzt ganz lapidar, ein schlechtes Gewissen bekommen haben?
Nun, die Sklaverei war immer begleitet von Widerstand gegen Sklaverei. Und zwar in erster Linie von den Menschen, die versklavt wurden. Das waren Menschen, die alles dafür getan haben, häufig, um sich der Versklavung zu entziehen, die geflohen sind, die Rebellionen gemacht haben. Und sie hatten dabei auch Verbündete unter Weißen, sowohl in Nordamerika als auch in Europa. Die abolitionistische Bewegung, also die Bewegung zur Aufhebung der Sklaverei, war eine, die ein Bündnis geschaffen hat zwischen Schwarzen und Weißen, zwischen häufig entlaufenen, geflüchteten, erfolgreich geflohenen Sklaven, die dann es in die Nordstaaten geschafft haben, und weißen Abolitionisten und Abolitionistinnen. Das heißt, die Abschaffung der Institution der Sklaverei in Nordamerika hatte auch damit zu tun, dass die Institution der Sklaverei in den Südstaaten ein gewisser Hemmschuh war für die industrielle Entwicklung, aber war schon auch Ergebnis einer politischen Mobilisierung und eines, in dem Sinne, eines Sinneswandels auch oder eines erfolgreichen politischen Projekts in Teilen Europas und vor allem dann in Nordamerika.
Dass jetzt da diskutiert wird, die Polizei in Amerika, in den USA auf ganz neue Füße zu stellen, neu zu organisieren, kommt ja nicht von ungefähr. Sie haben mir erzählt, da gibt's Verbindungen und Wurzeln in die Zeiten der Sklaverei. Wie war das dann genau?
Nun, die Institution der Polizei in Nordamerika geht unter anderem, also in den Südstaaten, in den ehemaligen Sklavenhalterstaaten, zurück auf die Institution der Sklavenfänger. Also bewaffnete Banden, deren Aufgabe es war, entlaufene, geflohene Sklaven aufzuspüren, zu finden und sie ihren sogenannten Besitzern zurückzubringen. Aus diesen Institutionen entstanden die ersten Polizeieinheiten in den Südstaaten. Später, nach dem Ende der Sklaverei, in der lang anhaltenden Phase der sogenannten Rassentrennung in den Südstaaten, war die Polizei unter anderem eben genau dafür zuständig, die Einhaltung dieser Rassentrennung zu schauen. Insofern haben wir es in den USA vielleicht noch mehr als anderswo tatsächlich mit einer historisch gewachsenen, einer rassistischen Imprägnierung der Institution Polizei zu tun. Weil diese Dinge auch nie in ausreichendem Maße aufgearbeitet wurden und da Kontinuitäten entstanden sind, die bis heute nachwirken. Und was wir ja sehen, an so dann teilweise auch an blanken Zahlen. Also wenn in der Stadt Minneapolis, in der George Floyd umgebracht wurde von einem Polizisten, schwarze Menschen 7-mal häufiger von Polizeigewalt betroffen sind als Weiße, also 700% mehr, dann kann man das nicht auf sagen, einzelne schwarze Schafe in der Polizei oder einzelne Vorurteile von einzelnen Polizisten zurückführen, sondern dann haben wir es mit institutionellem Rassismus zu tun. Einem Rassismus, der in die Kultur einer Institution eingeschrieben ist.
Fokus, meine Heimuniversität.
Herr Dr. Bratko, wir haben jetzt viel über schwarze Menschen gesprochen, Afroamerikaner, die von Rassismus betroffen sind. Gibt es denn noch andere Gruppen, die heutzutage unter Rassismus leiden?
Ja, es wäre analytisch sogar richtiger, von Rassismen im Plural zu sprechen. Und von denen gab es historisch und gibt es gegenwärtig eine Vielzahl. Wenn wir in Österreich oder in Europa uns das ansehen, dann ist der Rassismus gegenüber Muslime, Musliminnen und Muslime in den letzten 10, 15 Jahren besonders virulent geworden. Wir haben es weiterhin mit Antiziganismus zu tun, also einem Rassismus gegenüber Roma und Sinti. Es gibt den Antisemitismus als eine besondere Form des Rassismus, wobei durchaus umstritten ist, ob der da dazu gezählt werden soll, aber jedenfalls ist er ein sehr verwandtes soziales Phänomen. Für Österreich kann man sagen, dass sich auch die unterschiedlichen Formen des Rassismus immer wieder miteinander verschränken. Also ein Rassismus, der sich vielleicht in den 60er oder 70er Jahre gegen Gastarbeiter gerichtet hat, die man dann Ausländer genannt hat, dann hat man sie vielleicht später Türken genannt und dann vor allem nach 2001, den Anschlägen vom 11. September und dann ab 2005, als in Österreich die Freiheitliche Partei begonnen hat, damit Politik zu machen, ging es dann gegen die Muslime. auch wenn vielleicht immer die gleichen Menschen gemeint waren, ob Gastarbeiter, Ausländer, Türken oder Muslime.
Kann man denn eine Abgrenzung machen zwischen Antisemitismus der Nazizeit und Rassismus? Ist der Antisemitismus, der damals gelebt und betrieben worden ist, ein Teil von Rassismus oder etwas anderes?
Das ist, wie gesagt, durchaus umstritten. Ich bin der Auffassung, dass es sich bei dem modernen Antisemitismus um ein soziales Phänomen handelt, das wir als eine bestimmte, eine besondere Form des Rassismus begreifen sollten. Zugleich müssen wir aber auch sehen, dass die Zuschreibungen, die im Antisemitismus vorgenommen werden, die Zuschreibung besonderer Macht, dass Juden über geheime Netzwerke die Welt regieren würden, dass diese Zuschreibung eine andere ist, als wir sie von anderen Rassismen üblicherweise kennen. Zugleich ist der moderne Rassenantisemitismus, der seinen mörderischen Höhepunkt im Nationalsozialismus und in der Shoah findet, auch einer, der nicht einfach vom Himmel gefallen ist, sondern der entwickelt wurde über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte eben im modernen Rassendenken, in dem der Antisemitismus immer eine Rolle gespielt hat. Auch in der sozusagen Binnendifferenzierung der weißen Rasse. Also im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. wird in der ideologischen Rassenkunde wird versucht, immer genauer herauszuarbeiten, wer jetzt genau zu welcher Rasse gehört und wie deren Eigenschaften wären. Die Idee des Ariertums entsteht, also auch sozusagen nochmal eine Binnendifferenzierung innerhalb der weißen Rasse. Und da spielt der Antisemitismus eine wichtige Rolle.
Na, weil auch den Juden hat man ja bestimmte körperliche Merkmale und auch Eigenschaften zugeschrieben, negative.
Im Antisemitismus gibt es eine Überlappung von, ich würde sagen, eher klassisch rassistischen oder von Zuschreibungen, die man auch aus anderen Rassismen kennt, also der Minderwertigkeit. Aber zugleich eben auch, und das macht das Besondere aus, wurde den Juden im modernen Antisemitismus, oder wird den Juden immer noch im modernen Antisemitismus eben eine Nähe zur Moderne nachgesagt. Also eine Nähe zum Städtischen, zum Übermächtigen, eine Nähe zum Kapitalismus, eine Nähe zur Finanzwelt beispielsweise. Und das sind Dinge, die wir aus anderen Rassismen in der Form nicht kennen. Was man beim Antisemitismus aber sehr gut zeigen kann, ist, dass es immer darum geht, solche auch körperliche Eigenschaften zu erfinden. Also mit großem Aufwand zu betreiben, um dann so tun zu können, als wäre eh völlig klar, dass die nicht zu uns gehörten. Wo doch tatsächlich diese körperlichen Zuschreibungen, die dann gemacht wurden, genau das sind. Zuschreibungen, um jemanden fremd zu machen, nicht offensichtlich Fremde, die man dann diskriminieren würde.
Fremdenfeindlichkeit, ist das eine Vorstufe zum Rassismus, der kleine Bruder?
Fremdenfeindlichkeit ist vor allem ein unglücklich gewähltes Wort aus meiner Sicht, weil es suggeriert, dass es offensichtlich Fremde gibt, gegen die dann Feindlichkeit ausgeübt würde. Während es in den Phänomenen, die man damit bezeichnet, aus meiner Sicht eher darum geht, bestimmte Menschen fremd zu machen. Auch und gerade solche, die gar nicht fremd sind, weil sie schon seit Jahren, teilweise seit Generationen, mit uns zusammenleben. Rassismus oder Diskriminierung, oder das, was manchmal als Fremdenfeindlichkeit bezeichnet wird, richtet sich ja nicht gegen einen weißen französischen Touristen, selbst wenn der tatsächlich im Wortsinne fremd ist, der quasi durch den Fremdenverkehr zu uns kommt, der ist nicht von Rassismus betroffen. Rassismus betrifft vielleicht einen Jugendlichen, der hier in Wien aufwächst, dessen Vater schon in Wien aufgewachsen ist, aber der eben als Muslim oder als Türke oder als Ausländer fremd gemacht wird, obwohl er Österreicher oder Wiener ist und vielleicht sich ja auch als solcher fühlt, wobei ihm das dann eben schwer gemacht wird. Der Rassismus macht fremd und er macht es Menschen, die davon betroffen sind, schwer, sich in der Gesellschaft, die ihre Gesellschaft ist, daheim zu fühlen.
Wie rassistisch sind denn die Menschen in Österreich? Was sagen denn da Studien drüber?
Die Studienlage ist in Österreich, wie alles, was Rassismus betrifft, leider weiterhin relativ dünn. Es ist auch schwer zu quantifizieren. Kaum jemand oder nur wenige Menschen trauen sich, öffentlich rassistische, offensichtlich rassistische Dinge zu tun. Das liegt daran, dass es gelungen ist, offenen Rassismus auch ein Stück weit zurückzudrängen aus dem Feld des Sagbaren, aus dem, was man sozusagen einfach so aussprechen kann, ohne sich Gegenrede erwarten zu müssen. Wir wissen von Umfragestudien wie der sogenannten Europäischen Wertestudie, die auch in Österreich durchgeführt wird, dass 15-20% der Menschen durchaus offen angeben, dass sie beispielsweise keine Ausländer als Nachbarn haben wollen, keine Muslime als Nachbarn haben wollen. Wir wissen von vergleichbaren Langzeitstudien aus Deutschland und wir können davon ausgehen, dass es in Österreich nicht grob anders sein wird. Aus einerseits einer Langzeitstudie, die zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit durchgeführt wurde und aus den letzten Jahren in der sogenannten Leipziger Mitte-Studie, dass jeweils zwischen 20% und 30% der Befragten ein, was dort genannt wird, ausländerfeindliches Weltbild aufweisen. Also zumindest dazu tendieren, rassistische Vorurteile auch auszudrücken. Diese Zahlen sollen aber nicht nahelegen, dass dann eh 70% bis 80%, also nämlich die anderen, quasi völlig frei von Rassismus wären. Was ich auch am Anfang versucht habe zu sagen, ist, dass es sich nicht um die Spezies der Rassisten handelt, die dann unter uns lebt und alle anderen müssen dann mit denen irgendwie umgehen, sondern dass Rassismus als gesellschaftliches Verhältnis sich durch unsere Gesellschaft zieht und die wenigsten von uns wahrscheinlich völlig frei sind von rassistischen Stereotypen oder von bestimmten Argumentationsfiguren, auch wenn wir das vielleicht gar nicht selbst merken, uns nicht bewusst sind, vielleicht auch nicht böse meinen. Wenn wir dann aber darauf hingewiesen werden von Leuten, die selbst davon betroffen sind, die uns dann sagen, hey, wir wollen eigentlich nicht, dass du auf diese Weise über uns sprichst oder dass du die Augen verschließt, wenn wir zum Beispiel von Polizeigewalt betroffen sind, dann ist es unsere Herausforderung als Weiße oder als ÖsterreicherInnen, als solche, die nicht von Rassismus betroffen sind, da auch erstmal zuzuhören und nicht reflexhaft zu sagen, was nein, ich bin ja einer von den Guten, ich bin ja kein Rassist, ich bin nicht einer von den 20% Bösen.
Sie haben gesagt, die Studienlage ist nicht sehr üppig. Kann man dennoch sagen, wer denn in Österreich von Rassismus betroffen ist?
Ja, das können wir schon sagen, weil die Betroffenen die Dokumentation des Rassismus gegen sie inzwischen selbst übernehmen. Also das hat in Österreich vor allem begonnen durch die Arbeit der NGO ZARA, der Stelle für Zivilcourage und Antirassismus, die begonnen haben, jährliche Rassismusreports rauszubringen, schon vor mehr als 15 Jahren. Inzwischen gibt es auch eine Dokumentationsstelle für antimuslimischen Rassismus. Wir wissen durch diese Dokumentationsarbeit der Betroffenen selbst großteils, dass Muslime und Musliminnen stark von Rassismus betroffen sind, dass Roma und Sinti stark von Rassismus betroffen sind, dass schwarze Menschen in Österreich stark von Rassismus betroffen sind und dass Juden und Jüdinnen weiterhin von Antisemitismus betroffen sind. Das dann zu quantifizieren oder in ein Verhältnis zueinander zu stellen, ist schwierig und ist vielleicht auch gar nicht so sinnvoll, weil es nicht darum geht, aufzuwägen, wer jetzt mehr und wer weniger davon betroffen ist, sondern eher zu sehen, dass es sich um ein gesamtgesellschaftliches Problem handelt, wo viele Menschen davon betroffen sind und wo sich da auch die unterschiedlichen Rassismen, die unterschiedlichen Betroffenheiten gegenseitig verstärken können. Also wenn es zu einem Aufflammen des Rassismus in einem Bereich kommt, dann kriegen auch andere Rassismen dadurch mit Auftrieb.
Fokus. Wissen auf Höhe der Zeit.
Rassismus zieht sich quer durch die Gesellschaft. Es gibt also keine Gruppe, die rassistischer wäre als eine andere.
Ja, es ist nicht so, dass es sich nur um ein bestimmtes Milieu handeln würde. Es ist auch nicht so, dass Rassismus nur unter armen Menschen besonders ausgeprägt wäre. Wie es sich konkret verhält, muss man immer von Situation zu Situation, von Ort zu Ort genau analysieren. In der Tendenz führt aber Rassismus dazu, dass es eher so etwas wie eine klassen- oder schichtübergreifende Gemeinschaftsbildung gibt. Also dass, weil man sich eben als Österreicher oder als Weißer oder als Arier fühlt, sich eben anderen, die man auch als solche identifiziert, näher fühlt, als Menschen, mit denen man vielleicht von der eigenen Lebenserfahrung mehr zu tun hätte, weil sie einen ähnlichen Beruf ausüben oder in einem ähnlichen Viertel wohnen. Und diese klassenübergreifende Verbindung, die der Rassismus schafft, ist auch einer seiner zentralen Funktionen oder seiner wichtigsten Effekte, dass er nämlich eben Gemeinschaft stiftet zwischen solchen, die eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun haben.
Mit Rassismusforscher Dr. Benjamin Obratko geht es heute um Hintergrundwissen zum Thema Rassismus. Sind Krisen geeignet, um Rassismus anzufachen, habe ich den Politikwissenschaftler gefragt.
Rassismus bieten einen fruchtbaren Boden für jene, die Rassismus einsetzen, um daraus politisches Kapital zu ziehen. Es ist nicht so, dass aus ökonomischen Krisen automatisch der Rassismus gestärkt hervorgeht. Es braucht dafür Menschen, die ihn einsetzen. Politiker, Menschen, die in Medien, bei Medien arbeiten, die in Zeitungen schreiben, die im Fernsehen auftreten. Die finden günstige Bedingungen vor, wenn Menschen in Krisenzeiten verunsichert leben, weil der Rassismus nicht nur eine Sündenbockfunktion hat. Das wäre die einfachste Art, den Rassismus einzusetzen, indem man sagt, uns geht's schlecht, weil dieser oder jener oder diese oder jene Gruppe dafür verantwortlich ist. Aber es ist darüber hinaus auch so, dass der Rassismus eine Art trügerische Sicherheit stiften kann, ein Gemeinschaftsgefühl stiften kann in Phasen allgemeiner Verunsicherung. Und das ist, glaube ich, eine Phase, in der wir gerade leben. Und da müssen wir sehr genau hinschauen, wer jetzt aktuell und auch in Zukunft damit versucht, politisches Geschäft zu machen. In den USA haben wir gesehen, dass im Kontext der Corona-Pandemie ein Rassismus von ganz oben betrieben wurde, von dem man vor ein paar Jahren noch nicht gedacht hätte, dass er überhaupt besonders relevant ist, nämlich ein Rassismus gegenüber Chinesen und Chinesinnen. Also, dass Donald Trump den Coronavirus als Chinese Virus bezeichnet und beginnt, Verschwörungstheorien in die Welt zu setzen, wonach der Virus aus einem chinesischen Labor kommen würde. Das zeigt, wie damit Politik gemacht werden kann, mit rassistischen Stereotypen in Phasen einer außergewöhnlichen Krise, selbst da, wo man es gar nicht erwartet hätte. Also der antichinesische Rassismus war jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten wahnsinnig virulent in den USA, aber er könnte es jetzt werden.
Welche Möglichkeiten gibt es denn im Kampf gegen Rassismus? Was kann man tun, damit dieser Rassismus auch in Österreich, den es noch gibt, niedergehalten wird?
Ja, ich glaube, da ist eine Entwicklung sichtbar geworden, die schon seit vielen Jahren auch in Österreich sich vollzieht, nämlich, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, die hier in Österreich leben, Selbstbewusstsein gewinnen, es nicht mehr hinnehmen, dass sie in ihrer eigenen Gesellschaft fremd gemacht werden. Das hat etwas mit sozialstrukturellen Entwicklungen zu tun, also dass Menschen dann über Generationen sich auch sozial ausdifferenzieren, einen höheren Bildungsgrad erreichen, dass sie auch politisch beginnen, sich ein Bewusstsein zu entwickeln, sich auch in diesem Sinne zu integrieren, wenn man das Wort verwenden möchte. Und die großen Demonstrationen, die wir in Österreich zuletzt gesehen haben, sind Ausdruck davon, dass es eben ein gewachsenes Selbstbewusstsein gibt und ein nicht weiter hinnehmen einer wirklich untragbaren Situation für ganz viele Menschen in Österreich, die hier sind, die hier leben und die aber fremd gemacht werden, am eigenen Körper das erfahren müssen, wenn sie eben zum Beispiel mit der Polizei zu tun haben. Das Wichtigste ist tatsächlich, dass die Betroffenen selbst sich wehren und dass sie die Unterstützung bekommen von denen in der Mehrheitsgesellschaft oder von denen, die nicht selbst davon betroffen sind, dass sie zuhören, dass sie mit offenen Augen durch die Welt gehen, dass sie nicht reflexhaft abwehren, wenn ihnen gesagt wird, dass es Rassismus gibt in unserer Gesellschaft und letztlich auch sie unterstützen. sie praktisch zu unterstützen und darauf hinwirken, dass auch in der Politik sich Dinge ändern. Also es gibt konkrete Vorschläge, wie die Polizeiarbeit geändert werden könnte, wie die Dokumentation von rassistischen Übergriffen verbessert werden könnte, wie die rechtliche Situation im Diskriminierungsschutz verbessert werden könnte, was dazu getan werden könnte, dass sich die Diversität unserer Gesellschaft besser in den Institutionen wiederfindet, also in den Parlamenten, in den Medien, in den Parteien. Überall dort können wir alle in Wirklichkeit einen Unterschied machen. Und wir sollten aber vor allem den Menschen zuhören, die selbst als Betroffene sich gegen Rassismus wehren und sie auch fragen, was sie von uns erwarten und wie wir sie unterstützen können.
Gibt es denn Staaten oder Gesellschaften, die das Rassismusproblem gut gelöst haben, die als Vorbild gelten könnten?
Also gelöst wurde dieses Problem noch nicht und ich bin auch nicht allzu zuversichtlich, dass es sich dabei um ein Problem handeln würde, das man sagen, einer praktischen Lösung zuführen könnte. Es gibt schon Gesellschaften, die besser darin sind, als wir anzuerkennen, dass Rassismus ein Problem in der eigenen Gesellschaft ist und die da auch etwas erfolgreicher sind, die kleinen Schritte einzuleiten, die dann daraus folgen müssten. Rassismus ist, obwohl diese Metapher in den letzten Wochen immer wieder benutzt wurde, Rassismus ist kein Virus, den man eindämmen könnte, den man isolieren könnte, den man irgendwann bezwingen könnte, gegen den es ein Mittel gibt oder eine Impfung. Sondern Rassismus ist ein Strukturmerkmal unserer Gesellschaften und die Aufgabe zunächst ist, ihn anzuerkennen, dass es ihn gibt, zuzuhören, wenn Menschen darüber berichten und dann entsprechend auch Maßnahmen zu setzen, die dem entgegenstehen.
Die Rassismusdebatte zieht weite Kreise. Das Logo des Uncle Bens Reis, das einen älteren Afroamerikaner zeigt, soll verändert werden. Auch die Mohrenbrauerei hat sich einen Nachdenkprozess auferlegt. Der US-Bundesstaat Mississippi überlegt, seine Fahne neu zu gestalten. Ein Bestandteil der bisherigen Flagge von Mississippi ist die frühere Südstaatenfahne mit dem sternenbesetzten blauen Kreuz auf rotem Grund. Geschichte wird aufgearbeitet. Wie die Washington Post in diesen Tagen veröffentlichte, hatte der bekannte US-Präsident George Washington 300 Sklavinnen und Sklaven, Kutscher, Dienstmädchen, Kellner oder Köchinnen, die er keinesfalls freilassen wollte. Was wir uns aber überhaupt nicht vorstellen wollen, auch das beschreibt der Artikel in der Washington Post. George Washington soll ein künstliches Gebiss mit Zähnen getragen haben, die man Sklaven ausgebrochen hatte. Es waren Menschen, die man weit bis ins 20. Jahrhundert mit einem Wort bezeichnete, das mit N beginnt, das man heute aber nicht mehr ausspricht. Heute sprechen wir von Afroamerikanern und Afroamerikanerinnen und beziehen uns damit auf die Herkunft ihrer Vorfahren. Sprache verändert sich, Symbole, Logos, die Übersetzungen von Büchern sollten angepasst werden. Rassismusforscher Benjamin Opratko.
Ich glaube, es ist wichtig festzuhalten, dass viele der Begriffe, die Sie jetzt gerade verwendet haben, eben untrennbar sind von der Geschichte der rassistischen Unterdrückung, der Geschichte der Versklavung, der Geschichte der Kolonialisierung. Die waren nie neutrale Bezeichnungen. Und deswegen werden diese Bezeichnungen von den Menschen selbst zurückgewiesen. Die sagen, wir wollen nicht so bezeichnet werden. Das sind Begriffe, die wurden erfunden, um uns klein zu halten. Um mit uns das alles machen zu können, was mit uns gemacht wurde. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen, dass ihr diese Begriffe nicht mehr verwendet. Und ich finde, das ist ein sehr legitimes Anliegen. Niemand ist der Meinung, dass deswegen der Rassismus verschwindet. Das ist manchmal so ein vorgeschütztes Argument, dass man diese Einwände kleinredet, indem man sagt, naja, habt ihr keine anderen Probleme, als dass man das eine oder andere Wort nicht mehr verwendet. Natürlich gibt es viele andere Probleme. Aber man muss das eine machen und das andere nicht lassen. Man muss sagen, wir können beides. Und wir können darauf hinweisen, dass diese Begriffe nicht einfach zufällig zum Problem geworden sind, sondern die waren immer dafür da, Menschen klein zu machen. Und es ist ein Zeichen des zunehmenden Selbstbewusstseins, das ich vorher auch schon im Zusammenhang mit den Demonstrationen erwähnt habe, dass diese Dinge zur Sprache gebracht werden. Dass darauf hingewiesen wird, dass es eben diese Art von verletzender, von rassistischer Sprache gibt. Und ich bin da ganz, ganz zuversichtlich, dass es auch weiterhin gelingen wird, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass das eben Begriffe sind, dass es eine Sprache ist, die wir nicht mehr verwenden wollen, weil wir nicht uns in diese Tradition der rassistischen Abwertung stellen wollen. Und da geht es dann auch gar nicht darum, was gesagt werden darf. Es darf natürlich alles Mögliche gesagt werden. Es darf jeder Unsinn gesagt werden in diesem Land. Die Frage ist, was wollen wir sagen? Wie wollen wir sprechen und wie wollen wir uns auch in unserer Sprache distanzieren, uns bewusst absetzen von der langen rassistischen Vergangenheit und der rassistischen Gegenwart. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass wir trotzdem sozusagen eine Sprache dafür brauchen, Begriffe dafür brauchen, um festzuhalten, dass es Menschen gibt, die von Rassismus betroffen sind. Also es gibt ja auch eine durchaus wohlmeinende Haltung, die sagt, ich mache überhaupt keine Unterschiede. Ich sehe keine Farben, ich sehe nicht schwarz und weiß, ich sehe nur den Menschen. Das ist, glaube ich, häufig wirklich wohlmeinend. Die Menschen, die das sagen, meinen, wollen etwas Gutes. Was aber dadurch häufig passiert, ist, dass eben die unterschiedliche Betroffenheit, die unterschiedlichen Lebenslagen, die rassistische Diskriminierung wiederum unsichtbar gemacht wird. Wenn man sagt, ich sehe nicht schwarz und weiß, aber jemand, der schwarz ist, der als Schwarzer in der Gesellschaft lebt, sagt, naja, das ist schön, dass du sozusagen den Unterschied nicht siehst, aber ich spüre den Unterschied, weil ich eben von rassistischer Diskriminierung betroffen bin, weil ich in einer Gesellschaft lebe, wo es einen Unterschied macht. Und auch dafür brauchen wir sozusagen eine Sprache, brauchen wir Begriffe, aber ohne die diskriminierenden Begriffe einfach so weiterzutragen.
Werden die Menschen langsam sensibler, wenn man daran denkt, dass zum Beispiel auch das Buch Vom Winde verweht neu übersetzt worden ist mit zeitgemäßen Begriffen? Und ich habe gelesen, dass die Fahne von Mississippi nun auch neu gestaltet werden soll, weil sich darin ein Teil der Fahne der Konföderierten befindet, also der ehemaligen Südstaaten. Fordert diese Diskussion jetzt, die da sich weltweit durchzieht, diese Rassismusdiskussion, macht die Menschen sensibler?
Zunächst ist das Positive, dass die Aufmerksamkeit durch die Proteste erst in den USA, dann auch weltweit, dass die Aufmerksamkeit gesteigert wurde für die Lebensrealität von schwarzen Menschen, von Rassismus betroffenen Menschen in den USA und anderswo. Die Frage letztlich der Symbolik, der öffentlichen Symbolik durch Denkmäler, durch Flaggen und Fahnen, auch durch die Begriffsverwendung eben in Romanen, wie Sie es gerade genannt haben, das ist eine davon abgeleitete Dynamik. Wenn sie dazu führt oder wenn sie Ausdruck ist einer sich verändernden Weltsicht bei vielen Menschen oder einer Einsicht, dass Rassismus ein Problem ist und dass wir das nicht länger unkommentiert zur Schau stellen wollen, dass hier, wenn hier ausgemachte Rassisten mit Denkmälern gehuldigt werden, dann ist das erstmal ein gutes Zeichen. Was ich auch dazu sagen würde, ist, dass wir aber nicht das zum Hauptfeld erklären sollten. Ich glaube, wenn man diese Fragen zu sehr in den Mittelpunkt drückt, gibt es auch die Gefahr, dass die Dinge, die durch die Proteste zunächst sichtbar gemacht wurden, dass die da wieder vielleicht ein bisschen verschwinden. Das heißt nicht, dass man es nicht machen soll. Ich bin aus den genannten Gründen sehr dafür, unsere Sprache, die sich ohnehin ständig weiterentwickelt, weiterhin darauf zu prüfen, wie wir es schaffen, eben bestimmte verletzende rassistische Sprache eben nicht einfach so weiter zu tradieren. Also das wären dann auch oft so, aus meiner Sicht falsch, emotionalisierte Diskussionen, wo dann behauptet wird, dass irgendwelche Traditionen begraben würden und keiner wüsste dann mehr um die Geschichte, um die eigene Geschichte, wenn man nicht mehr ein bestimmtes Wort in den Kinderbüchern lesen kann oder keinen konföderierten General mehr seine Statue haben darf. Das sind aus meiner Sicht keine sinnvollen Diskussionen, sondern die wichtigen Fragen werden anderswo behandelt.
Es ist jetzt aber doch noch eine Frage, die sich aufdrängt. Es gibt ja verschiedene Logos, die jetzt überdacht werden, unter anderem das Bild für den Uncle Ben's Reis und auch die Mohrenbrauerei in Dornbirn überlegt, ob sie ihr Logo ändern soll, das sie jetzt eigentlich schon über 100 Jahre hat.
Für die Mohrenbrauerei kann ich das sehr deutlich sagen. Da geht es ja nicht nur um den Namen, sondern eben auch um das Logo, das ganz klar die rassistischen Stereotype der letzten paar hundert Jahre abbildet, was dazu führt, dass man, das erzählen mir vor allem Vorarlberger Freundinnen und Freunde, mich verschlägt es leider nicht so oft dorthin, aber die mir erzählen, dass das Logo ja nicht nur auf Bierflaschen klebt, sondern auch das Stadt- und Ortsbild häufig prägt, weil das Logo auf diversen Wirtshäusern und auf Schildern präsent ist. Und das macht es schwarzen Menschen und solchen, die sich ihnen auch verbunden fühlen, sehr schwer, sich dort wohlzufühlen. Die Behauptung, dass es sich dabei um ein unschuldiges Wappen handelt und dass der Begriff Moa ja gar nicht so schlimm wäre, das ist historisch einfach nicht haltbar. Also der Begriff des Mohren, auch wenn er eine lange und durchaus komplizierte Geschichte hat, die bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht, ist allerspätestens ab ungefähr 1800, wie es in der Forschung heißt, rassisiert. Also hat Eingang gefunden in das Vokabular der Rassenkunde, wird de facto gleich bedeutend verwendet mit anderen abwertenden Begriffen. Und eben das Wappen selbst, der Kopf, der dort abgebildet ist, trägt alle Kennzeichen einer klassischen rassistischen Karikatur. Wir würden ja auch nicht eine antisemitische Karikatur, wo ein Jude mit langen Fingern und Hakennase abgebildet wird, weiter transportieren. Wir würden sagen, ja gut, das ist halt lange Tradition. Ja, es ist lange Tradition, so wie rassistische Darstellungen eine lange Tradition haben. Aber es gibt gute Gründe, auch diese Tradition bewusst hinter sich zu lassen. Und das auch in einem Prozess, in dem man sich der Aufarbeitung der Geschichte, die hinter solchen Logos und solchen Begriffen steckt, stellt. Und ich glaube, das würde auch der Brauerei gut zu Gesicht stehen, wie auch anderen Unternehmen, die zumindest bis jetzt noch darauf bestehen, diese rassistische Symbolik weiter zu verwenden. Also es gibt schon länger die Kritik an dieser Art von Logos, manche Unternehmen haben sich dafür entschieden, diese Vergangenheit eben auch bewusst hinter sich zu lassen und andere haben sich bisher noch gewehrt. Aber ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass es nicht, weil jetzt das einzelne Bierlogo so wichtig wäre, sondern als ein Symbol dafür, dass eben Menschen auch hier in Österreich es sich nicht länger gefallen lassen, auf diese Weise abwertend und diskriminierend dargestellt zu werden. Und umgekehrt kann man eben auch sagen, auch für die meisten von uns ist es doch schöner und angenehmer, durch die Städte und Ortschaften Vorarlbergs zu spazieren, ohne alle 500 Meter mit einem so offensichtlich rassistischen Logo konfrontiert zu sein.
Ab und zu muss man tiefer in eine Kultur eintauchen, um Rassismus zu erkennen. Onkel Benz Reis klingt für uns nicht ungewöhnlich. Aber mit Uncle und Aunt bezeichneten die Menschen im Süden der USA Sklavinnen und Sklaven, die ihnen näher standen. Mit einem lieben Verwandten und dem Begriff Onkel oder Tante, wie wir ihn kennen, hat das nichts zu tun. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung, diesmal mit Wissen auf Höhe der Zeit. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich.